Klappe. Hallo Philipp.
Hallo Antonia. It's a special day. Weißt du noch, als wir mal eine Folge so begonnen haben?
Ja,
warum?
Weiß ich noch.
Welche war das nochmal?
Ja, genau. Das weiß ich jetzt noch, welche Folge das war. Das war jetzt... Nee. Es war die Folge, die wir zum ersten Mal hochgeladen haben.
Wir haben am Anfang haben wir doch 4 oder so aufgenommen und sind mit 4 oder 3 zusammen, dass man schon ein kleines Kontingent hat, zusammen an den Start gegangen, oder? Und ich glaube, die letzte davon, die war It's a Special Day. Ich hab's noch im Kopf.
Genau, It's a Special Day, weil wir wussten, die geht online und das fanden wir aufregend.
Ja, war es ja auch, ne?
Das war mega
aufregend. Und das ist jetzt auch 2 Jahre her, übrigens, fast ungefähr genau.
Das kann echt nicht sein,
ist es
oder?
Ist es nicht wirklich genau, war das nicht Mitte, Ende März? Ende März?
Ja.
Ja. Das müssen wir nachgucken. Wir haben Jubiläum.
Aber
wir können ja auch Jubiläum feiern, wenn wir die 50 oder so voll machen. Das können wir auch sehen. Also wir überlegen uns was zum Jubiläum. Ich wollte eigentlich nur sagen, it's a special day.
Es ist auf jeden Fall krass, dass das 2 Jahre schon ist.
Ja.
Hallo?
Ja, das ist
was
krass,
ist denn los?
Dass es 2 Jahre ist. Und wir haben jetzt ja nicht alle 2 Wochen aufgenommen. Es gab ja auch Lücken und immer mal wieder und so. Es ist schon, 2 Jahre ist schon echt heftig, muss ich sagen. Aber schön,
meine
es hat uns die Zeit ganz schön versüßt, muss ich sagen.
Total.
Absolut.
Ohne gut zu vögeln wäre die Corona-Zeit nicht die gewesen, die sie war für uns.
Nein.
Die wäre also viel dunkler gewesen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, alle, die uns zuhören, sagen, ohne die Vögel da draußen, nicht die beiden hier an den Mikrofonen, sondern die da draußen rum chillen, pfeifen und vögeln, ohne die wäre das eine dunklere Zeit gewesen, glaube ich. Und deswegen hören uns ja auch manche zu. Und weil wir nach wie vor diese Liebe teilen, hat es uns diese Zeit versüßt. Und das Gleiche, ich mache mal diese Überleitung, passiert ja gerade auf eine Art wieder. Als dieser scheiß Krieg ausbrach, war ich total gelähmt und dachte, also so ging es allen und so geht es immer noch allen. Und wenn man die Nachrichten guckt und hört, ist es immer noch genauso, aber am Anfang dachte ich kurz, auweia, ich kann doch jetzt nicht weiter irgendwelche Vögel bei Instagram posten und sagen, oh, ein Gimpel am Futterhaus, wie schön. Sorry, aber du weißt, was ich meine, ne? Und das war auch okay, dass man da mal kurz innehielt. Und letzten Endes habe ich von so vielen Leuten jetzt gehört, dass es total gut ist, das weiter zu verbreiten, nämlich dieses Gefühl, dass gerade der Frühling kommt, dass die Vögel weitermachen, dieses verbindende Gefühl, man ist nicht alleine auch mit seinen Sorgen und dass das vollkommen okay ist und dass das auch viele auf eine Art beruhigt.
Ja, finde ich total so. Auch. Habe ich auch, hatte ich auch gar nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich genau in dem Moment dachte ich, wie gut, dass ich Interesse an Vögeln habe,
wie
schön, dass ich das teilen kann mit dem Philipp. Und wie toll, dass wir in unserem Alltag mit kleinen Videos oder auch Telefonaten und einfach dieses Desaster kurz vergessen können oder was heißt doch vergessen und uns erfreuen können an etwas, was uns umgibt.
Also wir haben das Privileg, dass wir das können, aber da muss man dann auch jetzt in dem Moment kein schlechtes Gewissen haben. Ich hatte das, glaube ich, eher, vielleicht anders als du, hatte ich das Gefühl, dass ich gerade innehalten muss, weil ich mehr bei Instagram abhing und das hat mich gestresst. Also diese Dauerbeschallung einfach von allen Seiten und von allen Nachrichten und man ist dann ja so drin und ich mache das ja total gerne und ist super schön, unser Kanal, aber da habe ich gemerkt ein paar Tage, kann ich gerade nicht. Ich glaube, es ging eher um mich und um dieses von allen Seiten. Weißt du, was ich meine?
So. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es vielen Menschen so ging, die bei Instagram unterwegs sind und sich vielleicht mit Themen beschäftigen, die für andere Menschen als oberflächlich oder wie auch immer geartet gelten. Und da musste natürlich jeder erstmal überlegen, wie er damit umgeht. Die Form manchmal hat mich auch am Anfang mega abgenervt, dass wirklich jeder Influencer mal so ein Video da.
Ja.
Und ich fühle, das ist doch klar. Ich meine, am Ende, gut.
Aber Social auch Media da möchte nervt ich sagen, auch einfach manchmal ab. Ne? Also das ist auch einfach...
Voll. Manchmal?
Genau.
Also sehr viel, also ich meine mal, ich sag mal so, ich habe öfters überlegt, ob ich Social Media oder Instagram nicht mehr besuchen möchte. Aber, und das muss man auch wirklich klar sagen, für unseren Job als ich sag mal, anbietende Storyteller,
Medien,
ja, ich
möchte es
jetzt
Medien,
mal so nennen,
Medienmacher.
In den Medien, ja, oder auch hier und da ja, aktuelle Themen oder auch für Vögel ja. etc. Für mich gehört diese genau. Welt auch zur Recherche. Das muss man klar sagen. Ja. Ich brauche das, um Themen zu finden.
Und das ist, und, ja auch, ist ja auch super. Also man auch Protagonisten ja. und Menschen, die man irgendwie kennenlernt, das wäre früher, vor 20 Jahren, viel wäre das unmöglich gewesen oder es wäre auf jeden Fall viel mühsamer gewesen. Und das, oder auf jeden Fall eine andere Art, und das gebe ich dir komplett recht. Und auf jeden Fall, das betrifft eher meinen privaten Account, glaube ich, weil durch unseren Gut zu Vögeln Account, ich möchte diese Community überhaupt nicht missen. Ich habe und wir haben da ganz tolle Menschen kennengelernt, also auch Vogelbegeisterte, diese Connection. Ich habe gesehen, es treffen sich Leute, die sich über unsere Seite kennengelernt haben, treffen sich jetzt privat und gehen zusammen Vögel gucken. Und das ist ja eigentlich genau das, was einfach an dieser Welt, an dieser Social-Media-Welt ganz wunderbar ist, dass man sich
ja.
über Grenzen auch hinweg, aber auch über Entfernungen hinweg da irgendwie so eine Liebe teilen kann. Und deswegen, also, ich möchte überhaupt nicht komplett über Social Media reden. Es war eher, glaube ich, meins und mein privates Ding, dass ich da so ein bisschen geschockt war, wie wir alle. Und genau, aber die Vögel, und das finde ich als Parallele, ich glaube, deswegen bin ich jetzt gerade auch auf dieses ernste Thema erst schon gekommen, aber es ist ja auch eins, was uns täglich bedrückt und begleitet, weil wir also mit Corona als wir mit dem Podcast zu Corona-Zeiten anfingen, haben wir da auch viel drüber geredet, wie das eigentlich krass ist, dass, was gerade mit der Menschheit abgeht, und die Vögel machen, sofern sie denn können und es sie noch gibt und es ihren Lebensraum noch gibt, erstmal so weiter wie eh und je. Und dass das
ja.
auch eine beruhigende Komponente hat und dass das alle, die das sehen, die das annehmen können, diesen Schatz, der da vor unserer Tür ist, dass es einfach toll ist, einen Weg zu finden, in dem man eben ja auch glücklich ist, so kann man sagen. Für mich ist es jedenfalls so.
Ja, und was ich auch sehr interessant fand, als der Krieg ausgebrochen ist, und natürlich hat er mich genauso geschockt, da war die Symbolik von Vögeln auch so ja. allgegenwärtig. Das fand ich so schön. Ich war auf den Demos und jedes zweite Schild hatte eine Friedenstaube auf den Plakaten, und das hat mir noch mal gezeigt, das, was du auch gerade gesagt hast, dass Vögel für mich weitaus mehr sind als etwas, was ich nur beobachte,
ja.
sondern die sind auch für mich in irgendeiner Form das sind Wesen, die mir so einen Frieden geben
ja.
und mir so ein Gefühl geben von die sind da und die bleiben da.
Ja.
Und wenn die weg sind, dann ist auch wirklich der Arsch ab, Mann.
So,
sorry, muss ich jetzt nochmal so frei sagen.
Ja, ist
jetzt wollen wir, jetzt wollen wir mal fragen, was du heute schon. Es ist ja viel passiert und wir haben ja auch lange nicht mehr geredet.
Wir haben die letzten,
also wir haben jetzt auch wieder einen Monat.
Wir haben die ne? letzten Folgen immer begonnen mit, wir haben lange nicht geredet. Also vielleicht sollten wir das.
Nee, die haben wir nicht so begonnen. Die haben wir jetzt mit was
anderem
begonnen.
Stimmt.
Jetzt sind wir schon so ein Stückchen weiter.
Das stimmt.
Aber wir haben schon vor einem Monat oder so, glaube ich.
Ja, wir haben auf jeden Fall natürlich viel geredet, aber keine Podcast-Folge aufgenommen. Aber es ist manchmal eben auch nicht die Zeit und der Moment, und das ist auch völlig in Ordnung. Dafür umso schöner, dass wir es jetzt machen. Und ich habe diese Folge begonnen mit It's a Special Day, weil heute ist ein Special Day. Und zwar
was denn?
Sang heute das erste Mal... Das heißt, sang. Er brüllte mir entgegen, mein kleines, feines Hausrotschwänzchen, was bei mir auf dem Nachbarstall saß, als ich heute Morgen um 6, weil ich ein Opa bin, aus dem Haus gegangen bin,
ach, wie schön,
brüllte er mir förmlich entgegen. Und die sind ja früh, das wissen ja alle, es gibt ja diese Vogeluhr und bla bla bla. Die sind ja wirklich schon vor Sonnenaufgang am Start. Aber die kleine Maus war weg. Die war im Winter weg. Und das ist ja so eine Art, die vor allem im Westen gibt es so erste oder einige, die auch da bleiben, die also oder in Frankreich überwintern, also so in deinem Grenzgebiet da, sind die 100 pro auf jeden Fall früher da gewesen oder früher da. Und Berlin und Brandenburg ist ja, fällt mir immer wieder auf, immer wieder aufs Neue, unfassbar kontinental. Das Klima ist, wir haben ja immer noch Nachtfröste, auch wenn es jetzt heute tagsüber warm wird. Und der Storch zum Beispiel kommt jedes Jahr erst am 6. 7. April. Das ist der Geburtstag meiner Nachbarin, so eine ältere Dame hier, die immer sagt, das kann ich mir gut merken, die auch hier geboren ist. Und ich meine, die Störche sind irgendwo bei uns im Westen, bei meinen Eltern oder auch sogar in Westbrandenburg, so im Havelland und so, sind die längst da. So, das machen die ja nicht aus Spaß. Es geht ja da um Nahrungsangebot. Und wenn nun mal kein Frosch, um mal ganz klassisch zu sprechen, oder große Heuschrecken oder Mäuse, wenn die halt noch irgendwo abhängen und nicht rauskommen, dann hat der Storch ein Problem. So, mal ganz kurz hier zusammengefasst. Das macht er ja nicht aus Spaß. Aber daran habe ich wieder gesehen, es ist total kontinental, dieses Klima, dass jetzt der Hausrotschwanz auch erst kommt. Und was ich auch super spannend finde, wenn man sich Literatur anguckt, wie westdeutsch diese Vogelwelt auch lange Zeit geprägt war. Also so wie die, wenn man so liest manchmal so, ja, der Hausrotschwanz kommt schon im Februar zurück und so weiter. Stimmt halt einfach nicht. Das stimmt für einen gewissen Teil. Aber natürlich, wenn NRW 18 Millionen EinwohnerInnen hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand solche Bücher schreibt, auch viel größer. So, das ist mir nur aufgefallen.
Mir auch.
Und finde ich interessant. Und ich habe mir, weil ich ja ein kleiner Orni bin, habe ich ein Notizbuch, habe ich letztes Jahr wieder angefangen, weil ich das als Kind gemacht habe und das fand ich irgendwie ganz cool. Und letztes Jahr ist der Hausrotschwanz am 26. März zurückgekommen und jetzt sind wir, glaube ich, ist es, glaube ich, ungefähr vier Tage eher. So.
Ach Gott, also, wie schön, das finde ich eine super Idee. Hätte ich auch mal machen sollen.
Ja, kann man immer anfangen. Also ich habe letztes Jahr...
Nee, aber ich habe jetzt in den letzten 10 Tagen jetzt, fast alle Vögelchen, ich bin ja in NRW, wie du weißt, alle Vögelchen wieder hier gehabt. Und ich hätte das so gern aufgeschrieben, aber ich könnte natürlich das zusammenfassend machen ein bisschen. Ne?
Das oder man fängt, ja genau, das geht auch. Aber ich weiß noch, wie ich letztes Jahr in diesem noch total leeren Notizbuch 26. März, Hausrotschwanz ist zurück, eingetragen habe und gedacht habe, oh nee, jetzt irgendwie damit anfangen ist auch ein bisschen blöd. Und jetzt freue ich mich schon. Das ist,
ja, genau. Und das hat man ja oft bei so Notizen. Ja. Denkt man, ach, das werde ich sowieso nicht durchziehen. Genau. So. Gut, dass du es machst. Ich mache es auch. Ich habe in den letzten 10 Tagen hier, wir haben seit, 4 Tagen wunderbares Wetter. Ja. Davor war es wirklich viel kälter. Also es war, 5, 6, 7 Grad. Und jetzt sind es ja heute 20, glaube ich, werden es. Unglaublich hier. Aber habe ich wirklich alle Vögel und das jedes Mal für mich selber, wir haben ja oft drüber geredet, wieder so ein schöner Moment. Der Zilpzalp ist schon wieder da. Ja, der Gartenbäumläufer habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Die Heckenbraunelle vor schon 2, 3 Wochen gehört. Den Buchfinken habe ich, ich glaube, auch schon vor 2 Wochen das erste Mal richtig an schallenden... der ist ja wirklich für mich... Ja. Der ist ja so ein Frühlingsvogel für mich. Und dann die Amseln sind hier am Singen von jedem Dachfürst. Also es ist jetzt wirklich und Spechte. Und also hier ist wirklich schon alles im vollen Gang. Die Meisen haben hier meinen Nistkasten, Kohlmeisen haben meinen Nistkasten hier auf dem Balkon besetzt und es ist...
Ach, wie schön, hast du noch gar nicht erzählt.
Philipp, es ist das
Ist das der, den ich dir geschenkt habe oder hast du noch einen anderen gekauft und meinen weggeschmissen?
Ich habe deinen in den... Nein, Quatsch. Oh. Nein, ich habe 2 hier hängen und die haben allerdings, muss ich sagen, den größeren genommen. Ich habe einen großen vom Uwe, von meinem Vogelfreund Uwe, der ganz viel gebaut hat, den haben wir auch schon mal gepostet bei Instagram. Der hat seinen ganzen Garten an der Wand mit ganz vielen Nistkästen, die er selber gebaut hat, ausgestattet. Und da sind auch schon Blaumeisen drin. Ich war letztens auf dem Hof Und der hat mir einen großen Nistkasten Schön. Geschenkt zum Geburtstag. Du hast mir einen geschenkt, die hängen beide nebeneinander und der größere ist jetzt von einem Kohlmeisenpärchen. Heute habe ich auch das Weibchen gesehen.
Wie schön.
Zum ersten Mal. Also die gucken sich das an. Ich hoffe, die bleiben, weil das ist direkt neben meiner Tür. Mal gucken.
Ja, die sind aber ja Kummer gewohnt in der Stadt. Also was heißt Kummer, aber ich glaube schon. Ach, ist doch toll. Ja, und auch das, also weil du sagst Amsel und Buchfink und so, auch das sind ja Sachen, die man auch schreiben kann, auch wenn die im Winter da sind, aber wenn sie das erste Mal singen, das ist ja, ja ungefähr auch genau. Dieser Moment, hier lasse ich mich nieder, das ist mein Revier. Also bei wenn man zum Beispiel Vögel kartiert für gewisse Geschichten, ist ja auch das wichtig, zu gucken, wo brütet der Vogel und nicht, wo hängt der jetzt im Winter ab. Das heißt, das ist ja eigentlich eine interessante Datenlage, die man da langsam mal anfangen könnte, sich aufzubauen. Und ich muss gestehen, ich habe bei meinem Buch auch total die Lücken drin. Also da steht jetzt nicht alles drin. Aber egal, dann eben nächstes Jahr. Finde ich einfach ganz schön. Und um mal hier ein bisschen Diversity reinzubringen, auch Ostdeutsch, Westdeutsch. Ich finde es ja so verrückt, dass wir tatsächlich so unterschiedliche Vogelarten wahrnehmen und haben. Und auch die Aktivität, wie eben schon gesagt, verschoben ist. Also bei mir ist seit einer Woche die Bachstelze der Vogel, den ich am häufigsten sehe. Also den ganzen Tag, wenn ich aus dem Fenster gucke, 2 Stück.
Süß.
Ja. Also super süß.
Die liebe ich.
Ich mag die so gerne. Und ich bilde mir natürlich ein, letztes Jahr ist ein flügger Jungvogel in den Brunnen gefallen und saß dann da in 2 Meter Tiefe auf so einem Stein. Und boah, das war schlimm. Aber ich habe ihn ja entdeckt und habe ihn dann da rausgerettet. Ich bilde mir natürlich ein, das ist jetzt dieser Jungvogel, der zurückgekommen ist.
Den du gerettet
natürlich.
Hast.
Natürlich. Das darf man auch manchmal sich vorstellen. So,
finde ich auch.
Und dasselbe ist zum Beispiel, bei mir sind die Spatzen sowieso, die gehen voll ab. Das ist auch total schön. Ich habe letztes Jahr noch 3 Kästen an die Wand gehängt, mit so einem ovalen Einflugloch. Man sagt ja, dass sie das irgendwie mehr mögen, keine Ahnung. Aus so Holzbeton. Und da war letztes Jahr eine Kohlmeise drin und ich habe die sehr eng gehängt. Und dann habe ich hinterher gedacht, ist vielleicht zu eng, weil Spatzen mögen ja schon Kolonien, aber jetzt auch nicht so ganz Arsch an Arsch. Also da dürfen schon auch so 2 Meter dazwischen sein, ne? So.
Ja.
Und dann dachte ich, oh Mist, habe ich mich total vertan. Und man lernt ja auch dazu. So, was ist passiert? Jetzt sind diese 3 Kästen, alle 3 von Haussperlingen besetzt. Und sie sitzen da und schilpen und es ist wirklich, es ist wirklich Wand an Wand, wo ich gesagt habe, das ist viel zu eng, offenbar nicht und vor allem ein Jahr später. Und deswegen will ich nur allen sagen, habt Geduld, wenn es nicht sofort funktioniert. Und oft ist es übrigens so, wenn eine andere Art schon mal in einem Kasten war, das registrieren die und dann finden die das gut. Also zum Beispiel sagt man bei Mauerseglern, dass es oft, dass Stare und Spatzen oft an diese Kästen gehen. Und Mauersegler sind ganz schwer anzusiedeln. Also die sind, weil die so ortstreu sind, die kommen nicht mal eben vorbeigeflogen und gucken. So. Und da sagt man, dass es durchaus gut ist, wenn erst Spatzen und Stare, also wenn da so ein Tohuwabohu herrscht, weil dann kommen die Mauersegler irgendwann und gucken. Interessant, ne?
Ach, ja, interessant. Ja, ja, klar, die werden natürlich aufmerksam dadurch.
Genau. Ja, es gibt aber auch Vögel, die würden sagen, oh Gott, da ist schon was los, aber anscheinend nicht alle. Genau.
Ja.
So, und das wollte ich.
Starre nicht.
Das wollte ich sagen. Ich habe ja, wie du weißt, auch Starenkäste aufgehängt, Kästen aufgehängt. Meine Stare gehen ganz brav in die alten Baumhöhlen, sind jetzt wieder da am Machen und am Singen. Finde ich ja auch schön. Ich meine, es gibt Schöneres, als wenn Vögel in echten Baumhöhlen nisten. Ich finde, das hat immer so was Ursprüngliches. Ist ja auch einfach cool.
Ja.
Und in den Kästen sitzen die Feldsperlinge und machen sich da gemütlich. Viel zu groß für sie, aber egal.
Ah, okay, ja. Also, ja, so ist es nun mal. Was will man machen? Ne?
Ja, aber auch,
man hätte vielleicht, wenn man starr will, vielleicht das an den Bäumen machen sollen.
Habe ich aber auch. Ich habe die nur an Bäumen. Ach so. Nur an Bäumen, aber ich habe eben auch Baumhöhlen und ich glaube, die nehmen dann eben das, was sie am besten finden und letztlich ist es ja auch gut so. Ich werde einfach nächstes Jahr die Bäume alle fällen, die alten, die eh schon nicht mehr tragen und die sehen, die sehen auch nicht mehr
Wofür
aus
auch?
Und das ist auch unsicher. Das ist unsicher.
Was sollen die da rumstehen?
Da könnte sich ja auch jemand verletzen. Also,
den Weg versperren.
Vielleicht werde ich auch die ganze Wiese mit so einer Teermaschine
Asphalt.
Von der Autobahn.
Finde ich auch.
Weißt du, kennst du die, wo es dann so dampft?
Dann könnt ihr da auch parken.
Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich das.
Ja.
Einfach so überall Teer. Und dann Wenn ich dann an einen Stab einen Nistkasten mache, vielleicht geht dann der Star rein. Das werde ich tun.
Ja.
So.
Ja, gut. Das ist ein guter Plan, machen wir das so.
Spaß,
gut.
Spaß beiseite.
Da komme ich auch vorbei.
Dann hast du auch direkt einen Parkplatz. So, super.
Richtig, das ist der einzige Grund. Da muss ich nicht suchen.
Ja, und was auch gut ist, man muss kein Laub mehr haken. Ne? Das ist eine Arbeit, sag ich dir.
Ätzend.
Oh Gott,
ätzend.
Entschuldigung, aber.
Überhaupt außen, draußen in der Natur, widerlich.
Ja.
Nee, so, jetzt wollen wir mal anfangen, über unseren Vogel zu reden.
Ach so.
Ne? Wollen wir verraten, welcher.
Du hast ihn sogar schon genannt, eben in deiner Aufzählung.
Ja, ja, genau. Es ist ja die Heckenbraunelle. Wie alle, die auf diesen Podcast gedrückt haben, diese Folge schon wissen. Die Heckenbraunelle, ich würde, wirklich, ungelogen.
Sie heiraten.
Das ist ein Vogel, wo ich wirklich gerne mal auf die Straße gehen würde und fragen würde, was sagen Sie zu der Heckenbraunelle? Wie finden Sie die? Vor allen Dingen hier in Köln, wo es sie wirklich an jeder Ecke gibt. Also Heckenbraunellen sind weit verbreitet hier,
ja.
Vor allen Dingen im Frühling und so. Und einfach mal die Leute fragen.
Und im
fragen,
Sommer nicht?
Naja, und im Sommer und
so. Ach so.
Aber und die Leute fragen, wie sie Heckenbraunellen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Vogel wahrscheinlich der unauffälligste Vogel ist.
Na klar. Und ich glaube, dass auch Leute, die boah, mein Magen knurrt gerade auch. Entschuldigung, ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme.
Habe ich nicht gehört.
Gut, also was diesen Vogel besonders macht, ist, dass er wirklich häufig ist, aber unauffällig. Und ich glaube, dass viele Leute tatsächlich, die nicht ganz so viel Ahnung haben, was völlig in Ordnung ist, ihn auch aus dem Augenwinkel dann doch mit einem Spatz verwechseln. Beziehungsweise
ja,
sie.
Genau.
Und das habe ich auch schon, ich finde es ja super toll, dass bei uns auch uns manchmal Leute Fotos schicken, die eben nicht seit 30 Jahren nichts anderes machen, als Fachliteratur zu lesen, sondern die so ganz neu sind in der Vogelwelt und die dann gesagt haben, ich habe hier ein schönes Foto von einem Spatzenweibchen und dann habe ich gesagt, nein, hast du nicht. Nein!
Hast du gesagt, Quatsch!
So ein Quatsch! Habe ich auch dann direkt geblockt.
Hast du geschrieben?
Ja.
Und geblockt.
Ja.
Oh ja.
Dann habe ich gesagt, wie dumm kann man sein? Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Ja? Wenn man Dummheit googelt, du weißt schon, wessen Bild da Bilder.
Ja, so, ja, ja.
Nein, ich habe, ich wollte damit nur sagen, Entschuldigung, ich wollte, ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich hoffe, die Leute verstehen unsere Ironie, dass ich es durchaus schon öfter erlebt habe, dass Menschen die Heckenbraunelle auf den ersten Blick durch den Garten huschend, wie auch immer, mit dem Haussperlingsweibchen verwechselt haben.
Ja, das auf jeden Fall.
So.
Und das kann ja auch, also für jeden, der sich der Heckenbraunellen nicht gut kennt und Spatzen gut kennt oder alle andersrum oder beide nicht so gut und so, das kann ja auch passieren.
Voll.
Das ist ja absolut verständlich. Die sehen sich ähnlich in gewisser Form. Für Leute, die beide Vögel kennen, da wird man ganz, ganz schnell am Jiss und auch an der Körperform sehen, nee, das ist kein Spatz. Er ist einfach ein bisschen schlanker, er hat höhere Beinchen und das Köpfchen
die Heckenbraunelle. Ich unterbreche dich da nur, dass wir da nicht durcheinander kommen.
Ja, der Vogel,
genau.
Und das Köpfchen ist kleiner, überhaupt ein schmales, kleines Vögelchen.
Ja.
Insgesamt, naja gut, okay, es ist so schlimm. Ich muss es jetzt wieder sagen, ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber ich liebe die Heckenbraunelle. Ich glaube aber, dass ich das schon mal gesagt habe.
Das kann
sein. Wirklich, ich bin ein Riesenfan von Heckenbraunellen.
Ja, so. Du bist auch...
So, von allen.
Nein, du bist aber auch ein Fan von denen, die auf den ersten Blick unscheinbar sind und dann ihre Schönheit entfalten, wenn man sie sich mal genauer anguckt. Und das, also das weiß ich von dir, von Entenweibchen, also Stockentenweibchen, von der Nachtigall, von mir, ich bin ja auch auf den zweiten Blick eher schön.
Genau, du auch.
Erst
ich auch,
auch
ich
du.
Auch.
Also erst sind wir so sehr, wo man uns ja nicht wahrnimmt und dann irgendwann fällt das voll auf. Naja, und Entschuldigung, ich muss mich räuspern.
Nein, es fällt dann total auf, wie schön wir eigentlich
sind. Nein, und vor allem die Heckenbraunelle, wie schön sie ist.
Ja.
Und das muss ich auch sagen, ich gehe nochmal in diese Beschreibung rein, wenn man sie von vorne sieht, ist auch der Unterschied zum Spatzenweibchen irgendwie am deutlichsten, auch wenn man sich Bilder mal nebeneinander legt. Erstens dieser typische Insektenfresser-Schnabel, also spitz,
ja,
so wie beim Rotkehlchen, ja, wie auch bei der Amsel übrigens, nur natürlich etwas kleiner, weil die Heckenbronella ist tatsächlich, die Größe ist schon ähnlich wie ein Spatz, also nur um das mal einmal gesagt zu haben. Und jetzt kommt eigentlich der größte Unterschied, ist, sie hat so einen grau, manchmal fast so metallisch, oder? Schimmernden Kopf, und das geht so an der Brust und an den Seiten so über in dieses typisch braun gestrichelte.
Mhm. Ja, total.
Und das ist eigentlich so für mich charakteristisch und auch, also farblich, wenn man jetzt Bilder nebeneinander legt. Und das Verhalten ist eben auch ein anderes als dieses Spatzenverhalten. Also diese Bewegung, man sieht, also ich habe schon oft gedacht, da ist eine Maus von Weitem.
Ja, ja.
So ein bisschen wie beim Zaunkönig, nur größer und eben auch lieber so an offener Fläche. Zaunkönig ist schnell wieder weg.
Genau.
Und die Heckenbronelle ist so, dass sie auf dem Boden oft nach Futter sucht, aber selten irgendwie also ich würde sagen, ich habe noch nie eine Heckenbronelle in 5 Metern Höhe in einer dicken alten Eiche singen sehen.
Nein.
Also auch das Singen macht sie gerne eher so aus, wie der Name schon sagt, let's face it. Ne? Aus so einer...
Naja, ich habe beobachtet, wir haben ja sehr viele Heckenbronellen bei uns im Garten gehabt, bei meiner Mutter und jetzt auch bei meinem Freund. Die sind schon so, dass sie dann auf ein Ästchen, was ein bisschen erhobener über dem über der Hecke sozusagen in, ich sag mal, 2-3 Meter Höhe, dass sie da sitzen und ein bisschen trillern.
Genau.
Aber insgesamt, finde ich, ist mir dieser Vogel immer oder schon immer auf dem Boden aufgefallen. Also man sieht sie wirklich aus einer Hecke rauskommen.
Ja.
Dann picken sie rum und dann laufen sie wieder oder fliegen, also hüpfen fliegend in diese Hecke zurück. Ja. Und deshalb fand ich auch immer den Namen super passend. Heckenbraunelle. Es ist irgendwie mit dem Braun und weiß jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, aber und dann Hecke und so, das passt schon wirklich sehr gut. Nee. Und ich habe leider ein ganz trauriges Erlebnis mit einer Heckenbronelle gehabt. Und zwar hat unser Hund Rosi, die so ein Fettsack ist, dass sie kaum noch laufen kann. Ich weiß gar nicht, wie sie irgendeinen Vogel fangen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die ist eine kleine Jägerin. Die haben wir aus Rumänien bekommen, ein Straßenhund oder wie man es nennen will. Und das klügste Hündchen, was wir je hatten, also meine Mutter je hatte, muss ich sagen, vielleicht hat sie auch deshalb den Vogel bekommen. Wir sitzen auf jeden Fall auf der Terrasse und es war Juni, Juli und die Hunde lagen auf der Wiese und wir haben uns unterhalten. Und irgendwann gucken wir rüber und sehen, wie die Rosi irgendwas im Mund hat. Ja? Und wir dachten, was ist denn da? Und gucken dann nochmal hin, dachten natürlich auch an eine Maus, wollten schon hinlaufen und dann sehe ich auf einmal so ein Flügelchen. So, dann sind wir da hingerannt und dann war das eine Heckenbronelle.
Scheiße.
Ich glaube, es war ein Jungtier. Meine Mutter hat den Vogel dann in die Hand genommen. Und es war uns, glaube ich, allen klar, dass das Tier sterben würde, weil die war schon im Maul und ich glaube, der Schock und sie hat jetzt nicht geblutet, aber wir haben uns den Vogel angeguckt und ich weiß noch ganz genau, dass ich dachte, was ist das für ein Vogel? Mhm. Ich wusste, obwohl ich mit diesem Vogel aufgewachsen bin und den 100-mal schon gesehen hatte, wusste ich nicht, was ist das jetzt? Ist das ein junges Rotkehlchen?
Stimmt, es gibt es auch noch als Option, weil die ja auch braun sind.
Genau, und die sehen wirklich, also ich finde, von meinen Erfahrungen her sieht ein junges Rotkehlchen der Heckenbronelle am allerähnlichsten. So, aber ich wusste nicht, was es ist und meine Mutter hat dann den Vogel gehalten und in diesem Moment ist mir aufgefallen, das wollte ich auch nochmal zur Beschreibung sagen, dass das die Heckenbronelle wunderschöne Augen hat. Und zwar finde ich ein bisschen größer als zum Beispiel der Spatz. Mhm. Und die sind auch heller, die sind so hellbraun, so wie das Gefieder.
Ach, wie schön.
Und groß. Und also das ist mir aufgefallen, das Tier ist dann leider auch in Mamas Hand gestorben und wir haben es vergraben und Luzi und ich, wie immer, haben geheult, weil wir bei jeder Fliege heulen, die stirbt und natürlich bei einem Vogel auch. Mhm. Und jetzt kommt eine Sache, die ich sagen wollte, zum Hund und auch zu einer Katze und all den Tieren, die gerne jagen und Jagd auf Vögelchen machen und natürlich auch auf andere Tiere. Meine Mutter hat dann entschieden, eine Sache, die wir davor auch schon mal angesprochen hatten, zwischen März und September einen Zaun in den Garten zu machen, sodass die Hunde nur unter Aufsicht raus können und auch nicht mehr so schnell rausstürzen können und einen Angriff starten, sondern wenn überhaupt mit uns rausgehen, wo die Vögel ja schon sehen, okay, da kommen jetzt Leute, damit sowas nicht mehr passieren kann.
Finde ich super.
Das ist dabei rumgekommen.
Finde ich super. Das ist auch, wird auch immer wieder gesagt, in dieser Zeit, die ja nun beginnt gerade, es trifft eben meistens Jungvögel, was ja auch normal ist, wenn du vor 2 Wochen aus einem Ei geschlüpft bist und auf einmal loslatschen sollst. Also ist ja total gefährlich. Und finde ich super, wenn Leute das machen. Das könnten noch viel mehr Leute machen. Also es ist ja nicht für immer, es ist in einer bestimmten Zeit. Einfach darauf achten, die Hunde, vor allem die, also Katzen sowieso, aber vor allem die, von denen man ja schon weiß, dass sie irgendwie kleine Jäger sind. Es gibt ja, also mein Hund zum Beispiel, der würde niemals irgendwie, also wir haben ja Hühner freilaufen und der wird halt eher von den Hühnern gejagt, so. Das ist aber, was übrigens das Witzigste ist, weil der liegt dann so in der Sonne, ahnt nichts und ich sehe dann schon, so von hinten kommt halt so ein Huhn und ist so neugierig und guckt und steht halt schon so 10 Zentimeter hinter dem und der liegt halt da so dösend in der Sonne, was halt Hunde so machen, ne? Und ich habe das letztens beobachtet und dann hat dieses Huhn einfach so ganz leicht nach seinem Schwanz gepickt und Helge, so heißt mein Hund, hat einen 2-Meter-Satz nach oben gemacht und es ist leider, es ist super gemein, weil es ist natürlich das Gemeinste, wenn du so im Schlaf, ne? Aber du kannst dir vorstellen, ich habe Tränen gelacht, weil der macht halt auch immer einen auf Macker und überhaupt dies, das und bellt auch Spatzen an, wenn er mal einen sieht. Also den ganzen Tag sind Spatzen, Tag sind Spatzen um ihn rum. Und einmal die Woche sieht er dann einen und dann geht's richtig ab. Es ist so lustig. Ja. Egal.
Ja.
Das dazu. Also seid da jetzt in dieser Zeit, die jetzt gerade beginnt, bitte ein bisschen aufmerksam, was sowas angeht.
Ja, genau. Aufmerksam. Und ich finde, gerade mit Hunden und so, ich möchte jetzt keine Vorgaben machen oder wir wollen das nicht machen, aber dass man vielleicht versucht und im Hinterköpfchen hat, wenn man es den Vögeln schon schön machen will und man füttert sie an und so wie meine Mutter das auch macht und zeigt ihnen, sie sind willkommen oder sie haben sich dran gewöhnt, dann ist natürlich klar, muss man auch dafür sorgen, dass da kein Jäger ist, der die auflauert.
Ja.
Und das haben wir einfach gesehen, dass das der Fall war. Deswegen hat die Heckenbraunelle es geschafft, uns da einen Schritt weiter zu bringen. Das finde ich wichtig, weil dieser Vogel wirklich ein Vogel ist, der auf der, wenn man einen Jäger hat, leicht zu erbeuten ist, weil die sind eben in den Hecken, die sind in der niederen Vegetation.
Und du hast jetzt dieser kleinen armen Heckenbraunelle, hast du ein schönes Denkmal gesetzt, ein schönes Andenken. Dadurch, dass sie jetzt hier vorkam und vielleicht durch diesen kleinen Aufruf und die Geschichte werden einige andere Artgenossinnen oder wie auch immer gerettet. Das wäre doch schön.
Ja, das wäre echt schön.
So, wir sind wieder heute Pastor und Pastorin Philipp und Antonia.
Ja, so sieht es aus. Aber lass uns doch mal die Heckenbraunelle anhören.
Ja, mach mal an.
Die möchte ich gerne spielen. Ja,
mach mal an und dann sage ich was dazu.
Ich finde, der passt ausgesprochen gut.
Ja, und was ich finde, kommst du nochmal? Nee, ne? So.
Ja, komm noch einmal.
Dann finde ich, noch gar nichts kurz. Also ich gebe zu, ich habe tatsächlich am Anfang meiner Vogelfreudenkarriere hatte ich Probleme, mir das zu merken. Das ist nämlich was, das, also jedes Jahr im Frühjahr wieder muss ich kurz überlegen, wer war das nochmal?
Und ja, absolut. Und ich habe den Ruf gar nicht wahrgenommen. Genau. Also ich habe den wahrgenommen, aber ich habe ihn nie zuge. Das ist eben die Heckenbraunelle.
Genau.
Das gehört eben dazu.
Genau.
nicht nur das Aussehen, auch dieser Gesang und dieser Ruf, den hat man nicht direkt zugeordnet.
Nee, die ist auch eben kein Draufgänger, was das angeht. Wir kommen gleich noch zu einer anderen Geschichte.
Ja, genau.
Aber genau, und das ist auch so, das geht auch im Gesang eines Mischwaldes oder Parks oder Friedhofs, wo sie übrigens, das erzähle ich gleich, sehr häufig ist, geht das natürlich irgendwie auch so ein bisschen unter. Und ich habe sie dann mal irgendwo im Offenland, also das war so ein, ich weiß gar nicht mehr wo genau, tatsächlich in so einer Hecke zwischen zwei Äckern, was es ja gar nicht mehr so häufig gibt, da habe ich sie mal singen hören und da war es so präsent, dass ich dachte, oh, was ist denn das? Und dann habe ich es natürlich rausgefunden, was es war und war total überrascht, dass mir das nicht eher eingefallen ist. Aber es liegt eben daran, dass sie selten so frei heraus, ohne irgendeinen anderen Vogel, der ihr dazwischen grätscht, wie der Buchfink oder wie auch immer, singt. Genau.
Ja, genau. Und mir ist genau das Gleiche passiert, weil mein Freund hat so einen Busch vor seinem Fenster und ich glaube, da sind wirklich nur Heckenbraunellen und ich glaube, eine Kohlmeise kommt da manchmal hin. Aber der hat irgendwie 3 bis 4 Heckenbraunellen und jeden Morgen höre ich seit 2 Wochen, wenn ich da schlafe, höre ich diesen Ruf. Und da wusste ich dann, aha, das ist die Heckenbraunelle. Aber die war eben ungestört, da war kein anderer Ruf noch dabei.
Ja,
ne?
Genau.
Und dann hört man sie, dann kann man sie auch zuordnen.
Ja.
Aber davor auch nie gemacht.
Ja. Ja. Und weil wir gerade auf das Thema Hecken und wo sie vorkommt und ich habe Friedhöfe gesagt, würde ich das Thema einmal ganz kurz anreißen, weil ich kenne die Heckenbraunelle natürlich total gut, weil ich auch im Westen aufgewachsen bin, in Niedersachsen, nicht weit von NRW entfernt und das ist ein Vogel, ich habe mir extra nochmal die detaillierten Verbreitungskarten angeguckt, das ist ganz klar ein Vogel, der im Westen seine Verbreitungsschwerpunkte hat. Das habe ich schon vermutet, weil ich habe tatsächlich hier, ich bin todtraurig, aber ich habe in meinem Garten, wo Bluthänflinge und Rauchschwalben am Hof und womit ich immer angebe, ich habe keine Heckenbraunelle. Und das ist natürlich sehr traurig. Aber es ist auch in irgendeiner Form in Ordnung und das bedeutet auch nicht unbedingt, dass ich hier irgendwie einen schlechten Garten habe. Es ist einfach tatsächlich so, dass die in NRW und vor allem Köln, Ruhrgebiet, total krass die Verbreitungsschwerpunkte hat. Und dort habe ich nachgelesen, wirklich in Parks und vor allem Friedhöfe total dicht besiedelt sind. Und es gibt ja auch Heckenbraunellen hier bei mir, aber die Reviere sind größer und die Dichten pro Einheit sozusagen sind halt einfach kleiner. Und im Westen sind sie viel, viel, viel enger beieinander. Und das ist mir schon länger aufgefallen, dass ich bei meinen Eltern, immer wenn ich da bin, ist da eine Heckenbraunelle. Wenn ich hier bin, habe ich wirklich lange, lange keine gesehen. Dasselbe gilt übrigens fürs Rotkehlchen, die ja in Bereichen auch sich überschneiden, was ihre Vorlieben angeht.
Ja, genau. Ja?
Genau.
Also wir haben ja Rotkehlchen en masse.
Genau.
Ja.
Und was auch interessant ist, wenn man sich die Verbreitungskarte anguckt, so der Harz und Alpenvorland, Schwarzwald, also Gebirge, in denen viele Fichten vorkommen, mag die Heckenbraunelle auch. Und zwar am liebsten diese Fichtenverjüngungen. Also wenn es also jüngere Fichten sind, weil da sitzt sie gerne. Und da hat uns auch schon mal jemand ein Video geschickt auf der Spitze von einer dann so 2 Meter hohen Fichte.
Ja.
Das mag sie. Genau, das wollte ich nur nochmal sagen. Das ist so ein typisch westdeutscher Vogel. Es gibt so, dadurch, dass ich hier ja aus dem Westen komme, aber jetzt schon lange hier in Berlin und in Brandenburg lebe, habe ich da in letzter Zeit irgendwie so ein Gespür für entwickelt. Und ich verbinde diese Heckenbraunelle total mit diesem verwachsenen, alten Garten meiner Eltern, wo es immer so ein bisschen feucht ist, aber auch eben total enge alte Hecken sind.
Ja, nee, genau so sehe ich es auch. Es ist bei mir genauso hier in Köln. Ich verbinde die auch sehr mit Köln eher, also mit dem Garten. Und auch in der Stadt sieht man sie häufig, wohnen ja am Stadtgarten. An den Rändern gibt es dann so kleine Büsche, wenn es sie dann noch gibt. Aber ein bisschen wird ja stehen gelassen und da sind viele Heckenbraunellen auf jeden Fall.
Und apropos stehen gelassen, ich habe mir fest vorgenommen, nicht wieder die Moralkeule zu schwingen, aber weil es einfach gut passt zum Thema Hecken und auch in die Zeit. Wenn ihr jetzt seht, dass irgendwelche großen Baumfällaktionen passieren oder Hecken, weil wir beim Thema Hecken sind, Hecken gestutzt oder geschnitten werden und so weiter, Nur noch einmal der Hinweis, das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und da gibt es dann auch Formen, gegen vorzugehen, mit der unteren Naturschutzbehörde zu sprechen, die genau dafür übrigens da ist, dass das Bundesnaturschutzgesetz eingehalten wird. Also ihr könnt da sitzen Menschen, die sich darum kümmern und dafür bezahlt werden. Ihr könnt da was tun, weil viele ja immer sagen, oh Gott, man kann nichts machen. Und die finden dann raus, ob das jetzt eine Ausnahmegenehmigung war oder wie auch immer. Also man muss jetzt nicht gleich da irgendwen anschreien, irgendeinen Arbeiter, der dann verwirrt ist. Aber ich wollte nur einmal sagen...
Ja, genau. Und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, das gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern es gilt auch wirklich für Leute
vor allem,
von der Stadt.
Vor allem, genau. Sieht, ne? Und Landwirtschaft. Also was ich letztes Jahr hier um die Zeit erlebt habe, damit habe ich immer noch zu kämpfen. Ich bin da ein kleiner Wutbürger geworden, weil hier, wir haben so einen Feldweg hinterm Haus und da ist ein kleines Wäldchen und eine Hecke, eine richtige alte Hecke mit Weißdorn und super wichtig in dieser ganzen Landschaft, die hier wirklich ausgeräumt ist, kann man fast schon so sagen. Ja. Es gibt diese riesigen Schläge, Mais, Raps, gibt's hier alles. Und wenn dazwischen eine Hecke ist, dann ist das oft ein totales Biotop, weil das Letzte ist, was die Vögel finden. Und da haben letztes Jahr ernsthaft irgendwann am 5. März oder so, auf jeden Fall schon März, was verboten ist, die Grenze ist der 28. Februar, wurde dann massiv zurückgeschnitten. Und zwar mit so einem Gerät, was einfach links, so 2 Meter so ein Arm, so ein Sägewerk rausgefahren hat und ist den Weg lang gefahren. Also nicht mal gezielt irgendwie mal was rausnehmen, sondern es wurde einfach radikal abgeschnitten. Das hat dann dazu geführt, dass sogar einzelne Bäume komplett gestorben sind, die dazwischen standen.
Oh Mann.
Und da kam dann eben letztlich heraus, durch meine Bemühungen, dass das die Agrargenossenschaft war. Das heißt, die Agrargenossenschaft, den Leuten, die im Osten leben oder hier sozialisiert wurden, wird das was sagen. Also das ist eben nicht ein einziger kleiner Bauer, sondern das sind eben diese Großbauern, diese großen Betriebe. Mhm. So, und das ist genauso oft passiert das und da guckt eben oft niemand hin. Und
Ja, genau, weil wir eben dann alle denken, ach naja, gut, die Stadt wird das schon auf dem Schirm haben.
Ja.
Nee, haben sie eben auch nicht.
Und dasselbe ist, ich habe hier im Dorf Diskussionen geführt. Also ich bin ja immer total freundlich und versuche auch, ist auch das Wichtigste, wenn Leute, man muss mit Leuten ganz normal reden, meistens haben sie keine Ahnung und am Ende finden sie Vögel alle toll, das muss man immer vor Augen haben. So, also das heißt, da kommt man schon immer zu einem Kompromiss. Aber ich habe hier so viel gehört, auch von älteren, das waren zwei ältere Damen, die gesagt haben, das ist aber doch sind doch unsere Landwirte und unsere Landwirte sind doch die schenken uns doch unser täglich Brot. Und das ist ist ein hehrer Glaube, aber es ist eben auch nicht immer wahr. So. Und das deswegen wollte ich eigentlich nur sagen, weil das Thema Hecke und sonst schreitet das Jahr so weit voran und dann hat das keinen Platz mehr in diesem Podcast. Da könnt ihr euch...
Nein, aber ich finde, bei der Heckenbraunelle kann man, finde ich, schon darüber reden.
Ja, klar.
Und es ist ja jetzt auch genau die Zeit,
genau,
wo wir alle irgendwie unsere Gärten und Balkone und ich weiß nicht was und dann weiß man nicht, was schneide ich, was kann ich schneiden, darf ich und kann ich und so. Also jetzt gar nicht, am liebsten wirklich so wenig wie möglich noch schneiden und die Hecken in Ruhe lassen.
Genau.
Jetzt hat es nämlich schon längst begonnen.
Genau.
Ne? Die haben schon ihre kleinen Örtchen auserkoren und fangen an und so, deswegen.
Genau.
Das nur zur Info, wir bringen ja den Podcast auch heute raus oder morgen, deshalb. Da kann man das auch mal ansprechen, finde ich.
Ja, das war mir wichtig. Hatte ich auf meinem innerlichen Zettel. Dann würde ich gerne nochmal, bevor wir das vergessen, aus Paris Vogelbuch vorlesen, oder wollen wir das nicht machen?
Ja, machen wir.
Nee, wieso? Mach haben wir mal. Nämlich letztes Mal,
glaube ich. Ich finde es bei dem Vogel gut.
Ja.
Ich möchte diesen Vogel mal beschrieben haben, damit auch jeder sieht, die Heckenbraunelle, die bekommt hier angemessen Aufmerksamkeit.
Genau. Und ich würde diesmal sogar etwas vorschieben, und zwar ist in vielen Vogelbüchern, aber in unserem Lieblingsbuch Pares Vogelbuch, oft wenn eine neue Familie beginnt, sowas wie Meisen, ne, dann ist ein Beschreibungstext, der die Familie beschreibt. Das finde ich nämlich auch immer schön, weil es gibt zum Beispiel noch die Alpenbraunelle, die ist auch wunderschön, habe ich noch nie gesehen, lebt im Hochgebirge, in den Alpen, aber auch Pyrenäen und auf dem Balkan und so. Super schön, also eine andere Braunelle, die man noch treffen könnte bei uns in Europa. Und jetzt kommt erstmal eine allgemeine Beschreibung zu Braunellen. Braunellen. Braunellen sind unauffällige Vögel mit sperlingsähnlich gefärbtem Gefieder, gestreiften Flanken und spitzen, schlanken Insektenfängerschnäbeln. Sie halten sich viel im Bewuchs auf dem Boden auf. Bei der Nahrungssuche hüpfen sie in kurzen und flachen Sprüngen und trippeln auch zwischendurch. Die Geschlechter sind gleich. Viele Arten leben im Gebirge. So, und das mit den Arten im Gebirge ist darauf zurückzuführen, dass hier noch die Steinbraunelle steht, die Bergbraunelle und die Schwarzkehlbraunelle, die alle irgendwo in Russland im Gebirge wohnen. Und jetzt kommt die Heckbraunelle. Prunella modularis, Länge 14,5 cm. Die am weitesten verbreitete Braunelle der Region. Bei flüchtigem Hinsehen ähnlich Haussperlingsweibchen, aber leicht an der bleigrauen Färbung von Kopf und Brust, den gestreiften Flanken und dem dünnen Schnabel erkennbar. Gesang, der von der Spitze eines Busches oder ähnlich vorgetragen wird, ein heller, etwas leiernder Triller, der an Zaunkönig erinnert, aber weniger furios klingt. Der scharfe, hohe, etwas heiser klingende Warnruf Zieh macht oft erst auf den unscheinbaren, jedoch eigentlich nicht heimlichen Vogel aufmerksam, hüpft und trippelt am Boden und kann wie eine Maus davonhuschen. Bewohnt buschiges Gelände wie unterholzreiche Wälder, Hecken und Gebüsche. Also haben wir ja auch schon einiges so aus unserer Erfahrung eben erzählt, ja, mit der Maus und das, ja, alles.
Vielleicht noch wichtig, das sind Teilzieher. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt, ne, also
das jetzt.
Teilzieher ist ja, habe ich früher manchmal, dachte ich, Teilzieher heißt, dass die nicht so weit wegfliegen. Nein, Teilzieher heißt, dass ein Teil dieser Vogelpopulation zieht und ein anderer Teil hier bleibt. Und ich glaube, immer mehr bleiben, auf jeden Fall in Köln. Das kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen belegen, aber ich glaube schon, dass das Klima dafür gesorgt hat, dass die nicht mehr Richtung Mittelmeer abhauen. Ja. Und dann hat man natürlich auch noch welche, die vom Norden zu uns kommen hier.
Ja.
Aber ich glaube, das wird immer weniger. Aber weiß ich nicht, also das ist so vom Gefühl.
Ja, her. Also vor allem in Städten, ne, ist das, glaube ich, sowas, was, ja, man auch über zum Beispiel Hausrotschwanz und so weiter sagt, dass das auf jeden Fall da zunimmt. Da geht's ja, ich meine, nochmal dieses Thema, was ich am Anfang sagte, die meisten Vögel ziehen weg, weil sie ihre Nahrung im Winter nicht mehr finden. Und letzten, ja, Endes kann sich das ja auch langsam ändern. Also wenn Insekten eher rauskommen etc. pp. Zum Thema der heimlichen Lebensart finde ich noch interessant. Ich habe gelesen, dass ein Ornithologe, der ein britisches Standardwerk rausgebracht hat im viktorianischen Zeitalter, also als Queen Victoria gelebt hat, ich glaube, es war so zur Jahrhundertwende, 1800 auf 1900, A History of British Birds. Das hat Pfarrer Francis Orpen Morris geschrieben. Und das ist in Großbritannien, einer großen Birding-Nation, sehr populär. Und da wählt er die Heckenbraunelle als Beispiel für Bescheidenheit und Zurückhaltung. Und das passt natürlich auf den ersten Blick. Aber da angeblich war ihm da noch nicht das komplexe Paarungsverhalten, auf das wir vielleicht jetzt zu sprechen kommen, bewusst.
Ja.
Weil das,
oh ja,
weil das,
oh ja,
weil das
Faustdick
ist alles andere als bescheiden
und
zurückhaltend. Denn
ja, ich find's super.
Das, was wir an Vögeln immer, wo wir immer so sagen, wir haben uns auch schon oft dabei erwischt, wenn wir gesagt haben, und die Art führt ein Leben lang eine monogame Beziehung. Dann sagen immer alle, oh, wie schön. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, klar.
Und die Heckenbraunelle,
ich auch. Ich find's auch
und
schön.
Die Heckenbraunelle ist, ja, genau das Gegenteil. Da wird gevögelt und gebumst, dass die Hecken wackeln. Ich sag's euch.
Ja. Ja,
so.
Ja. Nee, ich habe das erste Mal gelesen vor ein paar Jahren, als der Vogel mir noch gar nicht so auf dem Schirm war und hatte dann einfach nur die Heckmaunelle, hätte auch ein anderer Vogel sein können, fand super interessant. Eine riesen Abhandlung, ich weiß gar nicht mehr wo, genau über diesen Vogel, ja, und Weibchen und Männchen, dass die eben so viele Partner wie möglich begatten, die Männchen und die Weibchen genauso drauf sind, um sich da, also wirklich vom genetischen Pool der Väter jegliche alles abholen, was es nur abzuholen gilt.
Alles, was nicht und, bei drei in der Hecke ist.
Ja, genau, fand ich super. Und vielleicht mit dem Ergebnis, was ich dann aber auch wieder sehr schön finde, dass es viele Heckenbraunellenweibchen gibt, die dann auch mehrere Väter haben, die unterstützen bei der Brutpflege. Und das ist doch irgendwie schön, da ist sich niemand zu fein.
Ja.
Am Ende müssen sie ran und das machen sie auch. Und
das finde ich auch ein total schöner Aspekt, dass als ich das gehört habe, dass das sozusagen dann auch dazu führt, dass dann tatsächlich mehrere Männchen mitfüttern, weil sie denken, eins der Junge könnte ja durch ihr Spermium entstanden
super
sein. Finde ich richtig lustig. Also es ist natürlich wieder so ein bisschen vermenschlicht. In dem Fall ist es natürlich auch so, also Vogelmännchen sind ja schon, die wollen einfach ihr Sperma loswerden, die wollen ihre Gene weitergeben. Aber wenn das dazu führt, dass am Ende diese Jungen die möglichst beste Versorgung haben, weil die Männchen denken, eins davon wird schon meins sein, ist das vom Weibchen natürlich total klug gewählt.
Also, ja, absolut. Und ich glaube auch, es wird natürlich versucht zu unterbinden. Also es ist ja so, dass das Männchen rumfliegt und wirklich so viele Weibchen wie möglich begattet. Das Weibchen macht das Gleiche. Aber wenn ein Männchen dann zu einem Weibchen kommt, gibt es dann auch die Methode, dass er da rumpickt an der Kloake und versucht eben den Samen des anderen Männchens, also die Kloake zu entleeren, dass nur sein Samen da drin ist. Ja?
Ja.
Und das ist klar, verständlich, und das Weibchen im Gegenteil, das finde ich eben so geil, das Weibchen hat aber auch seine ganz eigene Methode dafür zu sorgen, dass es ganz, ganz viele Samenspender in der Kloake, oder wie sagt man das, Samen sich in der Kloake befinden, also dass da eine Variation ist. Und ich finde das super.
Es ist super klug eigentlich. Also ich finde, es ist so beeindruckend. Wir sind ja keine BiologInnen, aber ich finde es super beeindruckend, wenn man das mal versucht, sich zu erklären, dass in der Evolution ist natürlich für manche Vogelarten, hat es sich ergeben, es ist gut, ein Leben lang zusammen zu bleiben. So, das funktioniert auch offenbar, sonst wäre das nicht heute noch so. Und es gibt aber eben auch diese. Und es gibt irgendwas dazwischen. Und es gibt diese Saisonehe, wo Leute sich treu sind, aber nur für einen Sommer. Und das finde ich total interessant, dass die Heckenbraunelle offenbar als extremes Beispiel das so durchzieht. Weil es gibt mir ist kein anderes Beispiel bekannt. Das Rotkehlchen zum Beispiel könnte es ja genauso machen. Macht's aber nicht.
Ja.
Und das finde ich super spannend.
Genau, das ist super spannend und es zeigt auch, dass Weibchen und Männchen beide gleich auf sind und sich da im Nichts nachstehen.
Ja.
Und das ist doch irgendwie schön zu sehen, dass das in der Tierwelt absolut geht und am Ende alle zusammenarbeiten.
Ja.
Für das Wohl der Kinder.
So soll es sein. Da
möchte ich jetzt auch nochmal. Genau, so soll es sein bei uns allen. Am Ende, egal wen man, ob man gerade da mal ein bisschen sauer ist oder was, am Ende geht es doch um das Kind und um das Wohlbefinden des Kindes in dem Fall, dass es gut genährt wird. Und das finde ich schön.
Ja.
Es ist also eine Heckenbraunelle, ein Weibchen, sind auf jeden Fall starke Individuen.
Ja.
Das finde ich gut.
Und das bei diesem schüchternen, teils unauffälligen Vogel finde ich sehr sympathisch.
Genau.
Und es ist wieder mal ein Zeichen davon, wie reich und vielfältig diese Welt der Vögel ist, wenn man sie mal irgendwie anfängt an sich heranzulassen, weil so ein Verhalten ist ja einfach so interessant und es macht mega Spaß, die Vögel auf die Art nochmal kennenzulernen. Ist total.
Genau.
Ich habe irgendwo mal einen Film gesehen, ich habe ihn leider nicht gefunden, aber einen Tierfilm, wo das sogar mit diesem, dass ein Männchen diese Spermakugel, das ist tatsächlich manchmal wie so eine kleine Kugel, dann hinten rauspicken will. Das wurde da, die haben geschafft, das aufzunehmen. Fand ich super spannend.
Ja. Das hätte ich auch mal gern gesehen, das ist interessant.
Ja.
Es gibt auch
Google doch mal Spermakugel picken. Vielleicht wundert dann auch
das. Mache ich jetzt gleich. Picken und Spermakugler kommt auf jeden Fall eine Heckenbraunelle.
Ich hoffe.
Nein.
Sonst also, wundert dich dein
Freund. Keine Heckenbraunelle, sondern Porno.
Oh
Gott. Alter, egal. Jetzt wollen wir mal hier. Es gibt noch einen, vielleicht weiter in die. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich glaube, du auch
nicht.
Nein. Es wurde uns aber von allen Seiten, also mir auch, von dir scheinbar auch, ans Herzen gelegt. Und es muss unglaublich gut sein.
Ja.
Und ich muss es mir auch unbedingt bestellen.
Ja.
Ich will das unbedingt lesen.
Mach mal.
Das heißt, Im Herzen des Tals, von einem Engländer geschrieben, Nigel Hinton. Und es geht um dieses Tal und um die Hauptperson ist eine Heckenbraunelle, ein Weibchen. Und das Buch führt eben durch ein Jahr mit diesem Vogel. Und dabei lernen wir dieses Tal kennen und auch Zusammenhänge, andere Tiere, auch Menschen. Und das muss wohl auch ziemlich aufregend hier und da sein, mit sehr viel Spannung, aber vor allen Dingen muss es total ans Herzen gehen. Und ich finde das schön und ich glaube, ich weiß es nicht, aber als ich das hier gelesen habe, die Rezensionen und so, dachte ich, der hat der Nigel bestimmt sich die Heckenbornelle auch rausgesucht, genau aus dem Grunde, weil die auch da eben so unscheinbar ist, dass man diesen Vogel gar nicht wahrgenommen hat. Und diesen Vogel oder dieses Weibchen dann als Protagonistin zu nehmen, das finde ich toll.
Schön. Ist das ein Kinderbuch eigentlich? Ich habe es vergessen.
Nee.
Nein, ganz, nein. So eine Art Roman oder wie kann man es verstehen?
Ja, es ist ein Roman.
Okay.
Es ist ein Roman. Und wie gesagt, es muss ein ganz, ganz, ganz toller Roman sein. Die Frau Heidenreich, ich weiß nicht, egal wie man sie jetzt findet oder so, ich finde jetzt hier das Zitat nicht, aber die hat gesagt, das ist mit das herzerwärmendste Buch, was sie seit Jahren gelesen
wie
hat.
Schön.
Das muss wirklich ganz toll sein. Ja. Anrührend,
besorgt dir das anrührend. Mal, bestell das mal in einer Buchhandlung deiner Wahl. Das soll nochmal dazu gesagt sein, weil das finde ich immer gut, wenn man so Vogelbücher, ist es sowieso natürlich besser, wenn man das in Buchhandlungen bestellt, aber weil dadurch sehen natürlich auch die HändlerInnen, was es so gibt und was gefragt ist. Also mach das mal und dann leih es mir bitte aus. Ich kauf's mir jetzt nicht nochmal, weil zweimal muss ja nicht sein in unserer gemeinsamen Bibliothek.
Nein, muss nicht sein, aber genauso sehe ich es auch. Ich bestell das immer bei einer Buchhandlung, die ich sehr schätze.
Ja.
Und ich glaube, ich habe in den letzten Jahren nur noch Vogelbücher da bestellt, auch für Geschenke etc.
Ja.
Ich schenke ja immer grundsätzlich sehr gerne Vogelbücher.
Ja.
Und das werde ich auf jeden Fall machen und gebe ich dir das weiter.
Das würde mich sehr freuen.
So, dann würde ich jetzt auch auf die Musik eingehen.
Ja, das mach doch mal, da bin ich nämlich sehr gespannt.
Ja,
was heißt denn Heckenbornelle auf Englisch? Hast du das mal nachgeguckt? Weil sie scheint...
Ja, Donnock.
Wie?
Donnock.
Donnock.
Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. D-U-N-N-O-C-K, Donnock.
Ah.
Also vielleicht auch Donnock. Da gibt es also zu dem eigentlichen Vogel vielleicht nicht so viel. Es gibt von Cosmo Sheldrake, den ich ja schon mal genannt habe, ein britischer Musiker, der sich sehr, sehr viel mit Vögeln beschäftigt. Ein wunderschönes Lied. Das heißt Donnock oder Donnock, wie auch immer ausgesprochen, habe ich auf unsere Playlist, habe ich da reingezogen.
Mhm.
Aber ich habe mir gedacht,
jetzt kommt's.
Weil die Heckenbraunelle, also das Weibchen und auch das Männchen, so scharfe Federn sind, so heiße Federn, so heiße Feger sind, habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch ein Lied, was dazu passt.
Ja.
Und habe mir das Lied I'm Like a Bird von Nelly Furtado rausgesucht.
Das finde ich toll.
Ist das nicht geil?
Du weißt,
weil das geht doch auch genau darum.
Ja, ist ein super Song. Und du weißt schon, dass Nelly Furtado ihre größten Erfolge hatte, als ich so in so einem fast jugendlichen Alter war. Also
ja, klar.
Das ist schon eine Person, die mich so auch aus dem Radio total geprägt hat. Und das Lied natürlich
absolut.
Sowieso. Und die sieht übrigens super aus. Das will ich einmal sagen.
Sie,
ja, Nelly Furtado
hat,
jetzt, also sorry, aber ich sag's so, wie es ist. Die hat nichts machen lassen. Und das ist in diesem Showbiz manchmal ungewöhnlich, finde ich. So blöd es auch ist. Und ich habe letztens ein Foto gesehen von ihr, wie sie jetzt gerade aussieht. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen schockverliebt. Ist eine ganz schöne Frau. Ich wollte es.
Ja, ich muss sie mir jetzt mal. Aber ich hätte gedacht, die ist doch bestimmt jetzt. Jetzt ist sie doch bestimmt.
Was?
Operiert. Aber
oh Gott,
wenn du sagst,
ich auch
hast sie gerade gesehen.
Foto, gesehen. Also keine Ahnung.
Das ich gucke sie mir mal
das
an.
Das soll jetzt auch nicht Thema sein. Aber.
Nein, das soll auch nicht Thema sein. Nein, sie ist wirklich wunderschön, das muss man wirklich sagen. Auch damals schon wunderschön gewesen und ist sie bestimmt auch heute noch. Ich finde jetzt kein Bild. Aber das Lied I'm Like a Bird habe ich auf jeden Fall genau deswegen rausgesucht, weil es ja genau darum geht, dass sie sich nicht einfangen lässt und sich nicht committen kann zu einer monogamen Beziehung sozusagen.
So wie die Heckenbraunelle.
Deswegen fand ich, passt das. So wie die Heckenbraunelle.
Das ist schön. Eigentlich müsste auch die Heckenbraunelle
geil,
unser Maskottchen sein wegen unseres Namens, also wegen gut zu vögeln.
Ja.
Endlich mal ein Vogel, der es richtig krachen lässt.
Ja, der es richtig krachen lässt. weil wir ja auch so sind, eigentlich. Nein.
Also das Danke. Ist jetzt, also weiß
nein, nicht. Nein, nein.
Aber das ist mir...
Damals.
Das, früher. Als ich noch nicht um 6 Uhr aufgestanden bin. Als ich noch nicht um 6 Uhr morgens aufgestanden bin und mein Hausrotschwänzchen begrüßt habe.
Ja.
Sondern als ich da gerade nach Hause gekommen bin, ehrlich gesagt. Und,
ja.
Und naja, lassen wir das. So.
Ja.
Aber finde ich eine super Idee, super Song, super Frau. Ich werde auch nochmal nachher gucken, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ist auch egal, wenn es nicht stimmt. Ich habe
ja,
sie gesehen, genau. Irgendwo in einem Magazin. Ja, ich gebe es zu, ich habe so ein Magazin, so ein klassisches, irgendwann mal gelesen. Die Dinger, die man eigentlich nicht lesen soll, aber dann liest man sie im Urlaub oder wie auch immer. Und da habe ich ein Foto gesehen und da war das. So, dass ich dachte,
ja,
ah,
genau.
Toll. So, deswegen freue ich mich noch umso mehr, dass Nelly Furtado endlich in diesem Podcast auftaucht.
Genau, wir haben auch lange nichts mehr gehört von ihr, merke ich. Also ich habe jetzt nichts mehr gehört, ne?
Oh, ich finde übrigens auch ganz toll. Oh, the grass is green. Weißt du? Oh, das war jetzt schief, aber du weißt, das ist ein anderes von dem Album, glaube ich.
Welches?
The grass is green, wie heißt denn das? Kennst du nicht? Egal.
Nee, ich kenne noch so ein anderes Lied, was ich von ihr geil finde, das kam viel später, dieses... Weißt du, was ich meine? Mal, das ist so ein bisschen traurig.
Ja, wie heißt denn das nochmal?
Warte, ich gehe mal hier rein. I'm like a bird. All good things come to an end.
Why do all good things come to an end?
Ja, das höre ich gleich. Genau. Das war auch ein gutes Lied.
Ja, das höre ich mir jetzt sofort gleich an. Finde ich super.
Ja. Jetzt machen wir aber erstmal I'm Like a Bird und Maradiot und hab einen schönen Tag.
Antonia, meine Winter, liebe Antonia, wir müssen einen neuen Vogel ziehen.
Ach so, warte, ja. Okay, ich hol's. Warte. Vergessen. Ja,
hast du es noch da?
Ja.
Gut.
So, ich bin schon wieder da. Ich hab's, ich muss es auch, aus meinem
Schrank holen. Wir müssen auch nochmal nachlegen, aber es sind ja auch noch genug drin. Ne? Also es ist ja echt so, liebe Leute, wir freuen uns, dass ihr uns immer schreibt, aber ihr werdet nicht vergessen, aber noch ist das Döschen voll. Ne?
Ja, sag mal Stopp, ich bin schon drin.
Okay, Stopp. Aufregend.
Die Schwanzmeise.
Nein, meine Kleinsten.
Ach Gott, meine Liebsten.
Meine Liebsten.
Meine Kleinsten.
Sorry, wir werden gleich abgeholt.
Wirklich, nein, nee. Aber Schwanzmeise, sorry. Wenn ich die sehe, dann ist wirklich der Arsch ab. Jeder, der mit mir da steht, der denkt, okay, die Alte hat sie nicht mal. Meiner Schwanzmeise.
Also ich glaube, gleich werden wir abgeholt.
Die Kleine. So, also, jetzt ist I'm like a bird hier.
Genau, also Schwanzmeise ist schon, da muss man wirklich, da müssen wir auch wieder jemanden so eine Notfallnummer hinterlegen, dass die Leute nach einer Stunde mal anrufen, ob wir nicht zusammengeklappt sind.
Ja, und die sind auch so sympathisch. Ja. Das sind so süße. So, ich möchte jetzt hier,
also wir dürfen mich jetzt schon wieder anfangen. Mach die Musik an.
Ja, ich mache jetzt
an. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Gemeinde, und macht es gut. Schönen Tag, schönen
Frühling.
Macht
es gut.
Tschüss.
Tschö.
Geiler Song. Richtig gut.
Ja, das ist echt super.
Jetzt ruhig.
Jetzt.
You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. Even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, and though my love is great.